Herzlich willkommen am Sonntagabend in unserer Zur-Sache-Sendung zum Thema Nur nicht krank werden. Für uns ist es ja selbstverständlich, zum Arzt zu gehen und sich behandeln zu lassen. Aber es gibt Menschen in Schleswig-Holstein, die beispielsweise keine Krankenversicherung haben. Was passiert mit denen? An wen können die sich wenden? Das möchte ich gleich gerne mit meinen Gästen in den kommenden 2 Stunden besprechen. Mein Name ist Tobias Überall. Schönen guten Abend. Ganz selbstverständlich zückt man beim Arzt seine Krankenversichertenkarte und wird behandelt. Es gibt aber Menschen in Schleswig-Holstein, die beispielsweise aus Armut sich eine Krankenversicherung nicht leisten können. Und das, obwohl seit 2009 eine Versicherungspflicht besteht. Was passiert mit solchen Menschen? Darüber möchte ich heute Abend in unserer Zur-Sache-Sendung hier auf NDR1 Welle Nord sprechen. Aber nicht alleine. Bei mir im Studio sind einmal Gesundheits- und Sozialminister von Schleswig-Holstein, Hanna Gag. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Überall.
Die Leiterin des Gesundheitsmobils, Sabine Gritzka aus Lübeck.
Hallo.
Schönen guten Abend. Und dann ist auch noch der pensionierte Arzt Uwe Denker da, der die Praxis ohne Grenzen in Bad Segeberg ins Leben gerufen hat.
Hallo. Moin aus Bad Segeberg.
Frau Gritzka, beschreiben Sie einmal das Gesundheitsmobil für alle, die es nicht kennen. Was machen Sie?
Das Gesundheitsmobil ist ein umgebauter Mercedes Sprinter. Der hat einen Aufsatz drauf, der eingerichtet ist, ähnlich wie eine Arztpraxis bei einem Allgemeinarzt. Damit fahren wir durch Lübeck von montags bis freitags an 10 verschiedene Haltestellen im Lübecker Stadtgebiet. Und wir machen dort medizinische Beratung, Versorgung, Untersuchung, psychosoziale Beratung und zahnmedizinische Untersuchung und Beratung einmal im Monat.
Und für alle die, die es nicht leisten können oder auch nicht zum Arzt gehen wollen, oder?
Einmal für nicht Krankenversicherte, aber auch für krankenversicherte Menschen.
Gut, da sprechen wir gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer drüber. Herr Denker, bei Ihnen die Praxis ohne Grenzen klingt ja erstmal so, als wenn Sie im Ausland tätig wären. Aber Sie machen das hier im Inland. Was machen Sie hier?
Wir haben ja einen ähnlichen Namen wie die Ärzte ohne Grenzen, von denen wir uns aber unterscheiden, die ja international tätig sind. Wir sind regional tätig. Und diese Praxis ohne Grenzen wurde 2010 in Bad Segeberg gegründet. Inzwischen gibt es 8 Praxen ohne Grenzen in Schleswig-Holstein. Und wir haben aber nach einem gewissen Muster Ziele. Der Vereine ist es, nicht oder nicht ausreichend versicherte oder nicht versicherbare Kranke jeder Nationalität ohne Diskriminierung und ohne dass sie ein Armutszeugnis vorlegen müssen, kostenlos medizinisch zu beraten und zu behandeln und ihnen den Weg in eine Krankenversicherung zu weisen, wenn es möglich ist. Unter dem Aspekt, Gesundheit ist ein Menschenrecht. Das ist eine Definition der Vereinten Nationen.
Also das heißt, da engagieren sich halt eben auch und können und Menschen, die sich sonst nicht versorgen lassen können, können zu Ihnen kommen.
Ja, allerdings nur mittwochs. Wir haben Mittwochs-Sprechstunden.
Okay, aber immerhin auf jeden Fall. Herr Gag, wenn Sie sowas hören, dass es solche Projekte im Land gibt, freut Sie das?
Bei mir tut sich da ein lachendes und ein weinendes Auge auf. Natürlich freue ich mich über das Engagement von Herrn Denker und von Frau Gritzka und von all denjenigen, die diese Projekte unterstützen. Aber in Wahrheit ist es so, dass eines der reichsten Länder in der Welt, das eine Krankenversicherungspflicht seit 2007 hat, dürfte es Menschen, die keine Krankenversicherung haben, eigentlich gar nicht mehr geben. Und das ist das weinende Auge. Und ich bin anders, als das Bundesgesundheitsministerium neulich noch verlautbaren ließ, nicht der Meinung, dass es keinen Handlungsbedarf hier gibt, sondern ich glaube, dass es hier tatsächlich Handlungsbedarf gibt, damit in Zukunft diesem Anspruch eine Krankenversicherung für jeden auch tatsächlich Genüge getan wird.
Wollen Sie da in Zukunft dann entsprechende Schritte einleiten? Haben Sie sich da schon was überlegt?
Naja, also wir stehen ja in Berlin vor Koalitionsverhandlungen und der Charme von Jamaika ist ja vielleicht auch Probleme, die seit etlichen Jahren bestehen, endlich anzugehen. Und ich finde es beinahe unerträglich, dass wir auf Schätzungen, wie viele Menschen in Deutschland keine Krankenversicherung haben, angewiesen sind. Offizielle Zahlen sprechen von 80.000. In Wahrheit wissen wir alle, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt. Also die Bürgerbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein geht davon aus, dass rund 425.000 Menschen in Deutschland keine Krankenversicherung, keinen Krankenversicherungsschutz haben. Das würde für Schleswig-Holstein heruntergebrochen bedeuten, dass wir alleine hier 15.000 Menschen ohne Krankenversicherung in Schleswig-Holstein hätten. Und ich würde als erstes mal damit beginnen, zu versuchen, tatsächlich eine Bestandsaufnahme hinzubekommen, über wie viele Menschen reden wir eigentlich. In einem zweiten Schritt würde ich diejenigen, die aus dem System ausgeschlossen sind, weil die Beiträge, die aufgelaufen sind, die nicht bezahlt werden konnten, einfach für diese Menschen nicht leistbar sind, entweder im Rahmen eines Fonds oder einer entsprechenden Lösung tatsächlich erlassen werden, dass diese Menschen wieder zurück in die PKV oder in die GKV gehen können, zu entsprechenden Konditionen.
Das sind auf jeden Fall tolle Ansätze. Wir werden da heute Abend noch ein bisschen weiter drüber sprechen. Und wenn Sie sich mit dran beteiligen wollen, können Sie das natürlich auch gerne machen. Ihre Gedanken, Ihre Fragen, die können Sie gerne bei uns kostenfrei durchgeben unter folgender Rufnummer 08000 96 66 66 66, oder schreiben Sie uns eine E-Mail über ndr.de/sh oder die Schleswig-Holstein-App. Sie hören zur Sache auf NDR 1, Welle Nord. Nur nicht krank werden ist unser heutiges Thema. Und laut Statistischem Bundesamt gibt es ca. 80.000 Menschen in Deutschland ohne Krankenversicherung. Das hat Herr Gark gerade eben schon einmal gesagt. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich deutlich höher. Herr Denker, Sie als Arzt, der eine Praxis betreibt für Menschen, die keine Krankenversicherung haben, halten Sie diese Zahl für realistisch?
Die kann nicht realistisch sein, wie wir inzwischen wohl herausbekommen haben. Es ist außerordentlich schwierig, eine konkrete Zahl zu kriegen. Nur wenn schon die Medibüros, die im Lande existieren, und die Menschen behandeln, die keine Papiere haben, und wenn die schon sagen, es gibt Leute zwischen 200 und 600.000, die keine Papiere haben in der Bundesrepublik, dann muss die Zahl der nicht Krankenversicherten höher sein als 80.000. Also wir gehen von einer ganz anderen Zahl aus. Die mag viel zu hoch sein, aber ich rechne zurzeit mit etwa 2 Millionen nicht ausreichend krankenversicherten Leuten in der Republik. Darauf stellen wir uns ein.
Das ist eine ganze Menge.
Das ist eine ganze Menge mehr.
Das kann man sich gar nicht so vorstellen, dass Leute einfach nicht zum Arzt gehen können, weil sie nicht versichert sind.
Das große Problem dahinter ist ja auch die zunehmende Armut in der Republik. Auch da sind Zahlen, ganz erschreckende Zahlen, die jetzt aber konkreter sind. Und Ende des letzten Jahres war ich ganz erschrocken, als ich gehört habe, dass es in der Republik im Jahr 360.000 Stromabschaltungen gegeben hatte, weil die Patienten es nicht, weil die Leute es nicht bezahlen konnten. Und 360.000 Stromabschaltungen und Androhung von Stromabschaltungen bei 6,2 Millionen Leuten in der Republik, dann ist es ein Ausdruck der Armut, der ganz erschreckend ist. 6,2 Millionen, das würde bedeuten, man würde in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern in den Haushalten den Strom abschalten. Das ist so die Zahl der Leute, die da durchs Raster fallen. Und das zeigt erstmal die Armut. Und Armut macht krank. Und Krankheit macht auch arm. Also das hängt eng zusammen.
Es ist ein Teufelskreis.
Also wir sehen diesen Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit.
Ja. Herr Gark, was löst das in Ihnen aus, wenn Sie solche Zahlen hören und solche Einschätzungen von jemandem, der an der Basis sitzt und dort arbeitet, sagt?
Dass es Handlungsbedarf gibt, wie gesagt, anders als erst vor relativ kurzer Zeit vom Bundesgesundheitsministerium festgestellt. Auf der anderen Seite auch, dass der politische Grundsatz, der 2007 gefasst wurde, dass es in Deutschland niemanden geben darf, der nicht krankenversichert ist, dass der richtig ist. Und dass wir jetzt die notwendigen Maßnahmen ergreifen müssen, dass dieser Grundsatz in Zukunft auch gelebt werden kann. Wobei mir klar ist, auch aus der Vorbesprechung heute Abend hier zu dieser Sendung, oder klar geworden ist, dass es bestimmte Hilfs- und Unterstützungsangebote, die niedrigschwellig sein müssen, trotz dieses hehren politischen Ziels vermutlich immer geben wird, weil es ja ganz offensichtlich, wie Frau Kritzka beispielsweise gesagt hat, auch Menschen gibt, die nicht zum Arzt gehen, obwohl sie eine Krankenversicherung haben. Das hat vielerlei Gründe. Aber ich glaube, das Erste, was wir tun müssen, ist zunächst mal uns einen echten Überblick zu verschaffen, wie viele Menschen, die hier leben, haben keine Krankenversicherung, wie viele Menschen, die zu uns gekommen sind, also Menschen mit Aufenthaltsstatus, aber eben auch Menschen ohne Aufenthaltsstatus, die in Anführungszeichen keine Papiere haben. Wie viele von diesen Menschen haben keinen Zugang zu Gesundheitsleistungen, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass der Zugang zu Gesundheitsleistungen in der Tat in einem der reichsten Länder der Welt eine Selbstverständlichkeit sein muss und überhaupt nicht in Frage gestellt werden darf.
Aber es kann doch nicht sein, dass wenn 2009 beschlossen wird, es gibt keinen, der nicht versichert ist und knapp 10 Jahre später gibt es immer noch welche, die es halt nicht sind. Wie kann das sein?
Ja, das ist eine gute Frage. Deswegen sitzen wir ja heute hier. Ich glaube, dass der Beschluss damals unter der damaligen Gesundheitsministerin Ulla Schmidt gefasst wurde, nur halbherzig umgesetzt wurde. Man hat eben gar nicht versucht, damals eine Bestandsaufnahme auf den Weg zu bringen, um wie viele Menschen oder über wie viele Menschen reden wir überhaupt. Und zum Zweiten, glaube ich, ist ein Riesenproblem, dass Menschen, die sich keine Krankenversicherung leisten können, keine private Krankenversicherung oder nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung sind, dass denen wohl die Beiträge gestundet werden, dass diese gestundeten Beiträge aber auflaufen zu Summen, die diese Menschen irgendwann überhaupt nicht mehr aufbringen können. Sprich, der Weg zurück in die Krankenversicherung oder in die Krankenkasse mit so exorbitant hohen finanziellen Hürden verbunden ist, dass das überhaupt keine Alternative für solche Menschen ist. Und genau dafür, finde ich, müssen wir uns jetzt eine vernünftige Lösung ausdenken. Eine Lösung, die aus meiner Sicht nicht bei den Krankenkassen oder den Krankenversicherungen abgeladen werden darf, sondern dass es eine gesamtgesellschaftliche Lösung, sprich im Zweifel durch Steuermittel auch finanziert werden muss.
Okay. Frau Gritzka, Sie haben das Gesundheitsmobil in Lübeck und wie Herr Gag gerade eben schon sagte, bei Ihnen kommen das Gros an Kunden, die oder Patienten, die eine Krankenversicherung haben. Warum gehen die nicht zum normalen Arzt?
Weil viele unserer Klienten aufgrund ihrer Lebensumstände ihre Alltagskompetenzen verloren haben. Mhm. Wir haben einen bunten Blumenstrauß aus Klientel, dazu gehören Wohnungslose, dazu gehören Menschen, die drogen- und alkoholabhängig sind. Langzeitarbeitslose mit Migrationshintergrund etc. Und viele von denen haben, wie gesagt, ihre Alltagskompetenzen verloren. Da ist der Gang zum Arzt eine große Hürde, sich einen Termin zu besorgen, auf diesen Termin warten zu müssen, sich in ein Wartezimmer zu setzen.
Was für uns völlig normal ist.
Ja, aber
ist für
wenn
diese
man
Menschen schwer.
Vielleicht nicht gerade gut riecht oder auch nicht so gut aussieht, hat man da große Hemmungen hinzugehen. Hm. Und allein schon auf diesen Termin zu warten, das schaffen viele nicht.
Okay. Es klingt wahnsinnig spannend, dass ja, es diese Möglichkeit gibt, dass Sie auf jeden Fall diese Kunden oder diese Patienten versorgen. Wie kommen die zu Ihnen? Beziehungsweise wie schaffen Sie es, dass die Vertrauen zu Ihnen aufbauen, wenn es schon beim Arzt nicht klappt?
Also wir fahren ja zu den Menschen hin, wir stehen vor Ort und arbeiten da mit zum Beispiel der Lübecker Tafel zusammen. Wir stehen mit an deren Ausgabestellen in einigen Stadtteilen. Wir arbeiten mit der AWO, mit der Streetwork zusammen, mit der Drogenberatung. Stehen da auf einem prominenten Platz, wo sich viele Drogenabhängige treffen. Wir stehen am Hauptbahnhof, wir stehen bei einem Heim für wohnungslose Männer, mit denen arbeiten wir zusammen und von daher sind die Wege kurz für die Menschen.
Mhm. Und dann dadurch, dass sie auch nicht lange warten müssen, dann wahrscheinlich auch noch alles zu akzeptieren.
Genau.
Krank werden und nicht krankenversichert sein, ein absoluter Albtraum, aber für einige Menschen in Schleswig-Holstein bittere Realität. Der Allgemeinmediziner Uwe Denker hat deshalb extra die Praxis ohne Grenzen eröffnet. Eine Praxis, die solchen Menschen hilft. Und vor der Sendung habe ich mit einem seiner Patienten gesprochen. Mögen Sie mir einmal kurz erzählen, wie es dazu kam, dass Sie überhaupt die Dienste von Herrn Denker in Anspruch nehmen mussten?
Ich bin krankenversichert bei einer privaten Krankenversicherung. Und diese habe ich vor, 35 Jahren abgeschlossen zu einem Tarif, der einen relativ niedrigen Grundbetrag betraf und dann eine sehr, sehr hohe Selbstbeteiligung. Und diese Variante war für mich interessant, weil ich eigentlich nur versichert werden wollte für ganz große Geschichten im Leben und nicht für Schnupfen und Husten. Ich bin dann gescheitert, kann man sagen, beziehungsweise ich habe mein komplettes Vermögen verloren und bin dann in die Sozialhilfe gerutscht. Und konnte meine Versicherungsbeiträge nicht mehr bezahlen. Und das kriegte man im Bekanntenkreis mit und hat dann gesagt, da haben wir gehört, in Segeberg gibt es irgendetwas. Und so bin ich zu Dr. Denker gekommen.
Sie sind zuckerkrank, ne?
Ja, ich bin zuckerkrank und habe einen Zuckerspiegel gehabt von über 600. Es wurde dann durch Dr. Denker gebildet und ich bin jetzt ein anständiger ärztlicher oder medikamentöser Versorgung.
Hat Sie das denn damals Überwindung gekostet, Herrn Dr. Denker aufzusuchen?
Nein, überhaupt nicht. Der Kontakt kam zustande, indem er mich angerufen hat. Ich hatte ein ganz nettes Gespräch. Ich erinnere den Tag immer noch und wir haben uns dann zu dem nächsten Mittwoch, ich glaube, das war eine Woche später, verabredet. Und dann habe ich die Praxis aufgesucht in Segeberg und habe ich meine Geschichte erzählt und meine Leiden erzählt. Und es war ganz problemlos. Ich kriegte Medikamente und konnte eine Apotheke in Segeberg aufsuchen und wurde versorgt.
Wie sehr ärgert Sie das denn, dass Sie nicht von der normalen Krankenkasse versorgt werden?
Ich kann mich nicht ärgern darüber. Es ist enttäuschend, dass dieses elementare Bedürfnis nach Gesundheit oder ärztlicher Versorgung so professionell, so gehandhabt wird, dass man sagt, Vogel frisst oder stirbt. Bei einer Krankenversorgung dachte ich, da hätten andere Gesichtspunkte, Schwerpunkte. Ja, aber das ist halt nicht der Fall. Ich zahle, wenn ich alles zahlen müsste, inklusive mein Eigenbedarf, wäre ich um die 800 Euro jeden. Müsste ich jeden Monat um die 800 Euro bezahlen. Das ist unfassbar. Und so baut sich dann, wenn ich nicht oder wenn meine Töchter nicht den Mindestbetrag zahlen, würde ich ein Schuldenkonto aufbauen und ich würde jegliche ärztliche Versorgung verlieren, weil die Krankenkasse immer wiederum sagen wird, zahlen Sie doch erstmal Ihre Schulden.
Sie sagten gerade, dass Ihre Töchter die Beiträge zahlen, weil ja seit 2009 jeder versichert sein muss.
Richtig. Ich war den Gedanken aufgesessen, ich kann ja meine Versicherung kündigen, dass ich keine Schulden mache. Das nicht zu provozieren hat, haben meine Töchter gesagt, okay, wir zahlen jetzt diesen Mindestbetrag, dass du wenigstens krankenversichert bist und keine Schulden machst.
Ist Ihnen das unangenehm, dass Ihre Töchter da eingesprungen sind?
Ja, natürlich. Natürlich, das ist nicht Wunsch eines Vaters, die Töchter im Alter mal zu bitten, zahl doch mal.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank für das Gespräch, dass Sie so offen mit uns darüber gesprochen haben, über dieses Thema und wünsche Ihnen alles Gute.
Haben Sie vielen Dank, Herr Überall.
Herr Gag, Sie haben sich gerade ganz viele Stichpunkte aufgeschrieben auf Ihren Zettel. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sowas hören?
Dass zum Ersten aus meiner Sicht das Regelwerk, was mit der Versicherungspflicht für alle verabschiedet wurde, viel zu kompliziert, sowohl für die Betroffenen, aber ganz offensichtlich auch für viele Ärztinnen und Ärzte ist. Zweitens, dass ich im Moment mich dauernd gefragt habe, ist dieser Mann in der Grundsicherung, bezieht er Grundsicherungsleistungen als Alterseinkünfte? Und wenn er Grundsicherungsleistungen beziehen würde, dann hätte er das Recht, und das ist kein Almosen, sondern es besteht ein Rechtsanspruch darauf, dass ihn jede private Krankenversicherung zum Basistarif versichert, dann muss er sich, und das ist das Komplizierte daran, bescheinigen lassen, dass er diese Prämie gar nicht bezahlen könnte. Die wird halbiert und dann komplett vom jeweiligen Kostenträger übernommen. Und damit wäre dieser Herr privat krankenversichert, ohne dass er eine Versicherungsprämie zu zahlen hat. Ich weiß nicht, ob ihm auf seiner Odyssee durch Behörden das eigentlich schon mal gesagt wurde. Das zweite Problem, das ich da rausgehört habe, war, dass er vermeiden wollte, eine hohe Schuldenlast an Beiträgen sozusagen anzusammeln. Deswegen wurden Mindestbeiträge bezahlt. Da wäre die Nachfrage interessant, ob die Mindestbeiträge bezahlt wurden, um ihn in den sogenannten Notlagetarif reinzubringen, mit dem fast keine...
Sie schütteln den Kopf, das ist ja ein Patient von Ihnen. Vielleicht könnten Sie auch gleich was dazu sagen.
Oh ja, gerne. Ja.
Mache ich nochmal gleich.
Ja, weil im Notlagentarif ja so gut wie kaum Behandlung mehr möglich ist.
Das ist ein hochkomplizierter Fall. Wir beschäftigen uns schon seit 5, 6 Jahren damit, ihn in eine Krankenversicherung zurückzubringen. Nee, er ist ja drin überhaupt. Er ist überhaupt drin. Er hat nur einen niedrigen Beitrag von, glaube ich, 200 oder 300 Euro, die die Töchter hier bezahlen, weil eine sehr hohe Selbstbeteiligung hat von 5.000 Euro. Und die 5.000 Euro müsste er in jedem Fall immer selber bezahlen, bevor dann die Krankenkasse eintritt. Das war die Vereinbarung mit der Krankenkasse. Das kann er eben nicht. Und deswegen geht er nicht zum Arzt oder lässt er sich nur, kann sich nur bei uns behandeln lassen. Ne?
Aber es ist ja eine private Krankenversicherung.
Es ist eine private Krankenversicherung.
Und dieser hilfebedürftige Mensch hat Anspruch darauf, dass jede private Krankenversicherung ohne Gesundheitsprüfung, ohne Berücksichtigung von Vorerkrankungen ihn in den Basistarif nimmt. Der Basistarif bildet das komplette Leistungsspektrum der GKV ab. Und wenn dieser Mann hilfebedürftig ist, dann muss man ihm auch wirklich helfen und ihm sagen, dass er gegen Bescheinigung ihm auch diese Versicherungsprämie vom jeweiligen Kostenträger, also in dem Fall im Zweifel vom Träger der Grundhilfe, übernommen wird. Und ich glaube, bevor wir uns definitiv ranmachen müssten, politisch uns nochmal zu hinterfragen, ob das Regelwerk nicht viel zu kompliziert ist, brauchen wir definitiv niedrigschwellige Beratungsangebote, die genau solchen Menschen auch ihre Rechte darstellen, sie über ihre Rechte aufklären. Das macht mich wirklich wahnsinnig, wenn ich das höre. Im Basistarif muss er nämlich gar keinen Selbstbehalt im Zweifel befürchten. Ein anderes Problem ist, dass es nach wie vor Ärztinnen und Ärzte gibt, die zum Basistarif nicht gerne behandeln, um das mal sehr höflich auszudrücken. Das Fass will ich aber an der Stelle gar nicht aufmachen. Aber hier ist, glaube ich, wirklich nochmal eine vernünftige und ordentliche Beratung auf der Basis der derzeit geltenden Rechtslage notwendig, damit dieser Mann auch weiß, was ihm wirklich zusteht. Also es macht mich wirklich ärgerlich, wenn ich sowas höre.
Die Sache ist insofern kompliziert. Dieser Mann war früher mal sehr reich, relativ reich, und hat eine große Firma gehabt mit vielen hundert Angestellten und ist durch Krankheit dort ausgeschieden aus der Firma. Und zwei Geschäftsführer haben die Firma an die Wand gefahren. Und als er dann wieder nach Krankheit wieder genesen war, hat er gemerkt, die Firma ist im Eimer. Mhm. Er hat noch einen Rest, ein kleines Häuschen, glaube ich, was vermietet ist, was er vor Jahren seinen Töchtern überschrieben hat. Er hat Grundsicherung beantragt, bekommt diese Grundsicherung aber nicht, weil dieses Häuschen verkauft werden muss. Das wird aber nicht los. Das ist erstmal bewohnt, ja. Und das wird erst nicht los. Er kommt in die Grundsicherung nicht rein. Das ist das Problem.
Also ein großes Problem, das wir jetzt, denke ich mal, nicht weiter erörtern. Da können wir uns gleich nochmal, wenn die Mikrofone aus sind, drüber unterhalten. Aber trotzdem heute Abend unser Thema: Nur nicht krank werden, hier in zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Soziale Projekte wie das Gesundheitsmobil in Lübeck oder die Praxis ohne Grenzen in Bad Segeberg bieten Menschen eine Anlaufstelle, sich medizinisch behandeln zu lassen, nur nicht krank werden. Das ist unser Thema heute Abend in zur Sache hier auf NDR 1 Welle Nord. Frau Gritzka, das Gesundheitsmobil, das hat jetzt gerade sein 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Erstmal Glückwunsch dazu.
Danke.
Aber es ist nicht alles in Ordnung, wenn es sowas geben muss.
Nee, es ist nicht alles in Ordnung. Vor allen Dingen, es gibt uns seit 10 Jahren, aber wir sind fremdfinanziert. Das heißt, wir müssen von Jahr zu Jahr gucken, dass wir weiter rollen können in Lübeck und Gelder ranschaffen.
Das heißt, soziales Engagement, was Sie eigentlich für Ihre Patienten aufbringen müssen, geht auch noch in Spendeneintreiben rein.
Richtig. Gut, die letzten 5 Jahre waren wir durchfinanziert durch die Hilfe der Dampfstiftung. Mhm. Aber die Förderung läuft jetzt zum Ende des Jahres aus. Und zudem... Also darüber hinaus wollen wir natürlich irgendwann versuchen, unseren Projektstatus loszuwerden und zu einer Einrichtung zu werden, die fest irgendwo ins Gesundheitssystem auch integriert ist. Und ich denke, das gilt für andere niederschwellige Angebote genauso. Die sollten meiner Meinung nach fest ins Gesundheitssystem integriert werden.
Was treibt Sie denn eigentlich an, sich dafür einzusetzen, für das Gesundheitsmobil?
Gut, es ist einerseits mein Job, aber andererseits denke ich auch, dass viele unserer Klientel keine Lobby haben.
Ja.
Arme Leute, Drogenabhängige, Alkoholabhängige finden kein Gehör.
Und dafür setzen sie sich ein.
Richtig.
Mhm. Herr Denker, Ihre Praxis ohne Grenzen war ursprünglich als Nachbarschaftshilfe geplant, hatten Sie mir gerade erzählt.
Ja.
Aber Sie sind ja eigentlich Pensionär, Sie könnten doch eigentlich in Ruhestand genießen.
Ich wurde damals, muss ich noch mal sagen, ja zwangspensioniert. Mit 68 musste ich aufhören, meine Krankenversicherung zurückgeben. Da fühle ich mich aber zu fit noch, um dann aufzuhören. Es brachte auch zu viel Spaß, mit Patienten zusammen zu sein, sodass ich nach anderen Projekten gesucht habe. Und damals eigentlich dann einen anderen Plan hatte. Ich wollte eigentlich Medikamente aus den Haushalten, die dort über waren, nicht gebraucht wurden, wo die Packungen nicht geöffnet waren und Verfallsdatum noch nicht überschritten war, wollte ich sammeln, die Medikamente.
Ja.
Und wollte nicht zulassen, dass sie beim Wegezweckverband in Segeberg auf dem Müll landen und dass der Wegezweckverband dann 22 Tonnen im Jahr an Medikamenten verbrennt. Die wollte ich dann, die noch brauchbaren Medikamente, so ähnlich wie die Tafel Lebensmittel ausgibt, Mittel zum Leben an Patienten ausgeben. Ja. Blauäugig wie ich war, kannte ich das deutsche Arzneimittelgesetz natürlich nicht auswendig und wusste nicht, dass das überhaupt verboten ist.
Ja.
Das wurde mir sehr bald gesagt, das darfst du nicht, du musst die Medikamente kaufen für deine Patienten in der Apotheke. Und das mache ich dann. Für die bedürftigen Patienten kaufen wir die Medikamente zum vollen Apothekenpreis,
ja,
plus 19% Mehrwertsteuer. Da sträuben sie mir immer jedes Mal die Nackenhaare, aber wir geben dann im Monat ungefähr 1.000 bis 1.500 Euro für Medikamente aus. Im Moment allerdings haben wir Patienten dabei, die sind extrem teuer durch sogenannte Biologika, die sie bekommen, also hochwirksame Medikamente, ja, die wir ihnen auch nicht vorenthalten wollen, die wir dann kaufen und die dann pro Spritze in der Woche 500 Euro kosten.
Wahnsinn.
Also das macht uns schon Sorgen, zumal wir uns allein durch Spenden finanzieren.
Ich wollte
ausschließlich durch Spenden. Wir haben kein Pfennig von irgendjemandem dazugekriegt bisher. Und ich habe jetzt gerade ja Herrn Garke sitzen. Natürlich gucke ich immer ihn wieder an. Ist dann nicht irgendwas locker zu machen von der, ja, Landesregierung aus? Und wir werden darüber sprechen müssen. Also auf Dauer können wir das natürlich nicht durchhalten. Hm. Wir bezahlen Operationen, wir bezahlen Entbindungen, Notfall. Also wir haben schon sehr, sehr viel Geld ausgegeben. In den Jahren, wo wir existieren, seit den 7 Jahren, haben wir über 300.000 Euro an Medikamenten und Operationen ausgegeben.
Und das ist auch eine ganz schön hohe Summe.
Wir haben allerdings, und das macht mich auch sehr stolz, durch Spendeneinwerbung allein, durch mich, dass ich überall auftauche, auch heute hier auf diesem Sender, über 500.000 an Spenden eingenommen. Also der Zuspruch ist riesengroß von der Bevölkerung. Die Zustimmung zu unserem Tun ist riesengroß. Und ich bin auch ganz froh und ganz stolz, dass wir in Schleswig-Holstein 8 Praxen ohne Grenzen haben, die nach ähnlichem Muster dann agieren. Einige sind eingetragene Vereine wie wir, andere aber auch dann der Diakonie angeschlossen. Aber alle arbeiten ehrenamtlich, ausschließlich, haben keine Hauptgeschäftsführer.
Mhm.
Und das macht uns gewissermaßen stolz. Und wir haben als Schleswig-Holsteiner ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Beziehung.
Ja, ein wirklich tolles Projekt. Mehr zum Thema können Sie natürlich auch gerne bei uns nachlesen im Internet unter ndr.de/sh. Heute zur Sache zum Thema nur nicht krank werden. Krank werden, das ist schon eine unangenehme Sache an sich. Man steht neben sich, fühlt sich nicht wohl und will eigentlich nur ins Bett. Und mit der richtigen Diagnose und von einem Arzt und dann noch den entsprechenden Medikamenten sind solche Symptome ja Gott sei Dank schnell verflogen. Aber nicht für Menschen, die sich nicht zum Arzt trauen. Beispielsweise weil sie eine große Hemmschwelle haben oder sie einfach nicht versichert sind. Frau Gritzka vom Gesundheitsmobil in Lübeck, welche Hilfe erwarten Sie? Sie helfen ja anderen Menschen, aber welche Hilfe erwarten Sie denn von der Politik?
Wir würden uns freuen über zumindest eine Teilfinanzierung, also über öffentliche Mittel generell.
Also weil die Finanzierung einfach eine schwierige Sache bei Ihnen ist.
Genau, um weiterhin bestehen zu können.
Ja, Herr Garg, wie kann man denn solche Projekte, die ja offensichtlich ganz essentiell und notwendig sind, weiter unterstützen von der Landesregierungsseite aus?
Darüber werden Frau Gritzka, Herr Denker und ich mit Sicherheit noch ausgiebig sprechen, ob es möglich ist, auch Landesmittel zur Finanzierung zur Verfügung zu stellen. Das kann aber nur ein erster Baustein sein, solche niedrigschwelligen Beratungs- und auch Hilfeangebote zu finanzieren. Hm. Frau Gritzka hat vor den Nachrichten etwas gesagt, was aus meiner Sicht genau den Kern trifft, nämlich die Überführung in die Regelfinanzierung. Sie hat jetzt 5 Jahre lang Mittel bekommen von einer Stiftung. Das nennt man dann immer Anschubfinanzierung. Wir haben eine ganze Reihe von Modellprojekten in vielerlei Bereichen im Gesundheits- und Sozialwesen in Schleswig-Holstein laufen. Und das Problem dabei ist immer, dass die Anschlussfinanzierung solcher Projekte nicht gesichert ist. Also die Überführung in die Regelfinanzierung heißt bei der Gesundheitsversorgung aus meiner Sicht auch immer die Frage, was müssen wir grundsätzlich am Systemregelwerk ändern? Was müssen wir im Sozialgesetzbuch 5 ändern, um dem Anspruch zum Durchbruch zu verschaffen, dass jeder Mensch eine Krankenversicherung haben muss? Ich glaube auch, dass hier die anstehenden Koalitionsverhandlungen im Zweifel eine Möglichkeit bieten, nochmal ernsthaft zu prüfen, was muss ich im Sozialgesetzbuch 5 hier ändern? Beispielsweise macht es wirklich Sinn, Beiträge nur zu Stunden, oder müssen Beiträge, die nicht bezahlt werden können, nicht erlassen werden? Der Erlass müsste dann allerdings aus meiner Sicht aus Steuermitteln finanziert werden. Sowas muss man auf bundespolitischer Ebene miteinander besprechen. Der zweite Strang ist mit Sicherheit, dass viele Menschen auf Leistungen verzichten, auf die sie einen Anspruch hätten, weil sie sich schämen, diese Leistungen in Anspruch zu nehmen. Was mich ganz besonders betroffen macht, weil der Gesetzgeber, so gern man auf ihn einschlägt, sicher was dabei gedacht hat, Ansprüche gesetzlich festzuschreiben. Ich will deswegen die Chance einfach nochmal nutzen. Das sind keine staatlichen Almosen, sondern auf solche Leistungen besteht ein Rechtsanspruch. Und wenn beispielsweise nicht Krankenversicherte überfordert sind, dann muss man sie ermutigen, etwa in die Grundsicherung oder Grundsicherungsleistungen zu beantragen. Damit wäre dann auch wieder eine Krankenversicherung verbunden.
Mhm. Herr Denker, Sie sagten ja gerade, dass auch Sie sich ausschließlich über Spenden finanzieren. Wenn es nur öffentliche Mittel geben würde, dann müssten Sie aber auch wiederum Nachweise abliefern, dass, wofür Sie das Geld ausgegeben haben.
Das könnte ich sehr leicht tun. Ich will ja nicht unbedingt Geld haben, um dann Medikamente zu kaufen. Ich möchte das, meinetwegen das Land uns unterstützt, indem sie so Dinge wie unsere Miete, die wir bezahlen müssen, unsere Haftpflichtversicherung, diese Dinge, die wir nachweisen können und die wir ja auch abschließen müssen, dass das uns erstattet wird. Also gewisse Basisverwaltungsdinge, die wir bezahlen müssen.
Also da könnte man ihn schon ganz einfach und ganz unbürokratisch...
Allein durch die Miete, meinetwegen. Das ist immer schon ein höherer Betrag, den wir zu bezahlen haben. Spendengeld, das würde uns schon helfen. Und das kann ich nachweisen, wo es geblieben ist.
Sie nicken, Herr Hackag?
Herr Denker, aber auch Frau Kützka und ich, wir werden darüber intensiv sprechen, wie das Land helfen kann. Das Stichwort Nachweis ist natürlich, das weiß ich, das ist gerade für ehrenamtlich tätige Unterstützerinnen und Unterstützer ein Problem. Das Problem des Landes ist, dass wir natürlich auch immer nachweisen müssen, dass wir Steuermittel und aus diesen Steuermitteln finanzieren wir dann im Zweifel ja solche Projekte, dass das ordentlich verwandt wird, das Geld. Sonst sitzt uns zu Recht, sage ich an der Stelle, auch der Landesrechnungshof im Nacken. Mhm. Und die Kunst wird sein, tatsächlich hier zu einer Lösung zu kommen, die auf der einen Seite hilft, die aber auf der anderen Seite natürlich uns auch nicht in die Bredouille bringt. Aber ich glaube, wenn man einen Weg beschreiten will, dann ist das auch machbar, mit viel gutem Willen von allen Beteiligten.
Das will ich hoffen. Nur nicht krank werden, das ist heute unser Thema in zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Sie hören NDR 1 Welle Nord mit zur Sache und ich spreche mit meinen Gästen über das Thema nur nicht krank werden. Besonders kritisch ist es ja für ärmere Menschen oder auch für Menschen ohne Krankenversicherung, wenn der Allgemeinmediziner nicht mehr weiterhelfen kann. Beispielsweise, wenn Krebs operiert werden muss oder auch was etwas Harmloses wie eine Gebisssanierung. Das ist ja mit immensen Kosten verbunden. Herr Denker, Sie nicken schon, das ist, denke ich mal, eins Ihrer ganz großen Probleme, wenn teure Operationen dazu kommen, oder?
Bisher, da sind wir ganz glücklich darüber, haben wir diese Dinge erledigen können.
Ja.
Auch teure Operationen bezahlen können, die dann dringend erforderlich waren. Und das sind Beträge, die liegen so im Bereich von 14.000, 15.000 Euro. Und die haben wir durch Spenden aufbringen können für viele Operationen. Und wir haben tatsächlich Leben gerettet. Mhm. Wir haben also den darmkrebskranken Journalisten seinen Krebs nehmen können. Wir haben also auch eine Notentbindung bezahlt, einen Kaiserschnitt bezahlt mit 4.500 Euro und dergleichen. Also das haben wir bisher immer gestemmt.
Ja.
Wir sagen aber auch unseren Patienten, die zu uns kommen, immer ein Wort: Wenn sie reinkommen, das kriege ich wie hin. Sagen wir und behaupten das einfach ganz frech und bisher ist es uns gelungen.
Ja.
Wir sind da optimistisch, dass es weitergeht. Wir haben da aber einen christlichen Ansatz und denken, dass auch das uns hilft, so diesen Ausspruch zu tun.
Wie sehr spielen denn da andere Ärzte mit rein, wenn sie sagen, ich habe hier jemanden, der kann das nicht bezahlen? Wie gehen die dann auf sie zu? Sagen die, oh Mensch, dann helfe ich gerne und mache die Operation auch kostenlos? Oder?
Und das ist das ganz Großartige dabei. Ich habe eine riesen Unterstützerbasis.
Ja.
Es sind meist die niedergelassenen Ärzte, die das kostenlos machen. Seit Jahren macht zum Beispiel das Zentrallabor in Lübeck alle Laboruntersuchungen umsonst.
Toll.
Allerdings die Krankenhausverwaltungen tun sich schwer, etwas umsonst zu machen. Mhm. Aber wir bekommen dann nicht die höchsten Sätze, sondern bekommen besonders günstige Sätze. Aber bezahlen müssen wir natürlich.
Ja. Frau Kritzka, Sie haben gerade genickt. Auch bei Ihnen ist die Unterstützung sehr groß?
Ja. Wir sind ja keine Konkurrenz zu den Arztpraxen, zu den Niedergelassenen. Das wollen wir auch gar nicht sein. Im Zweifelsfall vermitteln wir immer an Fachärzte, wenn wir nicht weiterkommen. Und gerade bei den Nicht-Krankenversicherten haben wir eine Reihe von Fachärzten in der Hinterhand, die uns da gut weiterhelfen. Klar müssen wir auch immer fragen, und aber es gibt wirklich einige, die wirklich mit uns zusammenarbeiten.
Gibt es denn da auch Fälle, wo man einfach an eine Grenze stößt, weil es einfach nicht bezahlbar ist?
Diesen Fall hatten wir noch nicht. In äußersten Notfällen schicken wir in die Uniklinik in Lübeck. Und gut, die bleiben im Zweifelsfall auf den Kosten sitzen, aber in solchen Fällen vermitteln wir an die Uni.
Okay. Was löst das in Sie aus, wenn Sie hören, es gibt ganz viel Unterstützung, Herr Garg, aber trotzdem ist das Geld natürlich immer wieder eine dringende Rolle, die das spielt?
Also erstens bestätigt es mich darin, dass die Stärkung der Freiberuflichkeit, und Herr Denker hat ja gerade angesprochen, dass vor allem Niedergelassene, also der klassische freiberuflich tätige Arzt, unterstützt in der Behandlung dieser Menschen. Aber zweitens, nochmal um auch auf die politischen Rahmenbedingungen einzugehen, das fällt schwer an so einem Abend auch über finanzielle Aspekte zu sprechen. Aber ich glaube, gerade wenn man betrachtet, was Frau Kritzka gerade zum Schluss gesagt hat, Kosten für eine stationäre Behandlung, dann ist es sehr viel oder ist es sehr viel intelligenter und umso notwendiger, den politischen Anspruch, niemand darf ohne Krankenversicherung sein, auch konsequent durchzusetzen. Weil ich glaube, dass es am Ende für die Gesamtgesellschaft von Vorteil ist, auch finanziell von Vorteil ist, im Zweifel Steuergelder in die Hand zu nehmen, um garantieren zu können, dass jeder krankenversichert ist, anstatt dass Krankenhäuser, die Universitätsklinik oder auch andere stationäre Einrichtungen oder auch Ärzte auf ihren Kosten einfach sitzen bleiben. Und es ist mit Sicherheit der wesentlich intelligentere Weg, Menschen in die Lage zu versetzen, rechtzeitig zum Arzt zu gehen, also auch wieder in die Lage zu versetzen, Präventionsangebote wahrzunehmen oder bei den ersten Anzeichen einer Krankheit zum Arzt zu gehen, als so lange zu warten, bis es sich um schwere oder schwerste Erkrankungen handelt. Deswegen glaube ich, dass bei aller Hilfe und Unterstützung in Notfällen es zentral auf die gesundheitspolitische Agenda gehört, dem richtigen politischen Grundsatz zum Durchbruch zu verhelfen. 10 Jahre, nachdem er ins Sozialgesetzbuch 5 geschrieben wurde, kein Mensch darf ohne Krankenversicherung sein, den jedenfalls auch in die Tat umzusetzen.
Der Abend hier auf NDR1 Welle Nord steht ganz im Zeichen von nur nicht krank werden, unser Thema heute Abend in zur Sache. Und Uwe Denker, der hat die Praxis ohne Grenzen in Bad Segeberg gegründet. Eine Praxis, die Menschen hilft, die keine Krankenversicherung haben, beziehungsweise die sich keine leisten können. Bei Ihnen kommen ja Menschen rein, die ja eigentlich einen normalen Job haben und trotzdem sich eine Krankenversicherung nicht leisten können.
Als wir anfingen, wussten wir gar nicht, wer auf uns zukommen würde. Wir hatten an Obdachlose gerechnet und wir hatten an Flüchtlinge, mit Flüchtlingen gerechnet, was aber nicht eingetreten ist. Wir haben kaum Obdachlose, kaum Flüchtlinge in der Praxis, sondern es sind Patienten aus dem normalen deutschen Mittelstand, die zu uns kommen. Und ich habe mal in den letzten halben Jahr so aufgeführt, welche Berufe so bei uns gekommen sind. Ja. Und da ist also der Taxiunternehmer dabei, der Gastronom, der Vermögensberater, der Immobilienmakler, der Journalist, die Ärztin, der Transportunternehmer. Also Leute, von denen man gar nicht annimmt, dass sie irgendwie in eine Schuldenfalle geraten sind.
Und die Mittelschicht.
Alle, bitte?
Die Mittelschicht.
Die Mittelschicht ist die in großem Maße abschüttet. Und das macht mich besonders aufgeregt als Mittelständler. Hm. Während die Großstädte natürlich einen ganz anderen Zulauf haben. Also die Praxis in Hamburg, da ist eine ganz andere Klientel.
Ja.
Aber bei uns erscheint die Mittelschicht, die auch keine Vertretung haben, keine Lobby haben und die ihre ganzen Probleme im Grunde genommen gar nicht artikulieren können.
Worauf führen Sie das zurück, dass so viele Mittelständler bei Ihnen sind?
Die kommen wegen der zu hohen Krankenkassenbeiträge. Die haben ja keinen Arbeitgeberanteil dabei, also die zahlen den vollen Beitrag. Und der ist zwischen 400 und 600 Euro im Monat einfach zu hoch.
Ja.
Das kann man nicht, die können sie nicht bezahlen, dann zahlen sie eben nicht. dann wird es Ihnen als Schulden angerechnet von der Krankenkasse. Die Schulden wurden mal vor ein paar Jahren mit 5% im Monat verzinst, ist inzwischen auf 1% etwas abgemeldet worden. Aber die Schulden werden der Schufa gemeldet. Mhm. Und dann haben die Unternehmer keine Möglichkeiten mehr, irgendwie Kredite zu bekommen. Also das ist ein Hamsterrad.
Ja.
Und die Krankenkassen drängen auf Bezahlung, sonst drohen sie ihnen mit dem Gerichtsvollzieher.
Ja. Herr Gag, das sind ja Beträge für Selbstständige, die einfach schwer zu wuppen sind.
Also das Problem in der gesetzlichen Krankenversicherung der Menschen, die Herr Dr. Denker gerade angesprochen hat, ist in der Tat, dass viele geringverdienende Selbstständige, die GKV-Versicherte sind, mit einem Mindestbeitrag, der bei 400 Euro derzeit, bei 400 Euro derzeit liegt, klarkommen müssen. Natürlich ohne Arbeitgeberanteil, weil sie ihr eigener Arbeitgeber sind. Mhm. Warum? Weil man bei diesen Menschen Mindesteinnahmen von 2.231 Euro monatlich unterstellt. Was macht jetzt aber ein geringverdienter Selbstständiger, der nur 1.500 Euro im Schnitt im Monat oder noch weniger einnimmt? Mhm. Der müsste trotzdem mit diesem Mindestbeitrag klarkommen. Tut er aber nicht.
Ja.
Und aus diesem Grund glaube ich, auch wenn ich verstehe, dass dieser Ansatz dazu führen soll, dass sich Selbstständige gegenüber der Kasse nicht arm rechnen sollen, trotzdem muss dieses Verfahren aus meiner Sicht dringend überarbeitet werden, weil es genau dazu führt, was Herr Denker gerade beschrieben hat, nämlich dass Menschen aus der Mitte der Gesellschaft sich ihren Krankenversicherungsbeitrag nicht mehr leisten können. Also zur Not, das ist das, was mir, als ich zum ersten Mal damit konfrontiert wurde, eingefallen ist, zur Not muss man eben wirklich zu einer Regelung übergehen, wo die monatlichen Mindesteinnahmen konkreter Krankenversicherungen dargelegt werden müssen, um dann daran äquivalent den Beitrag zu erheben.
Und ich wollte gerade sagen, warum wird das nicht gemacht?
Vermutlich, oder nicht vermutlich, sondern weil man davon ausgeht ganz offensichtlich, dass es Gestaltungsmöglichkeiten bei der Vereinnahmung von Einkommensquellen gibt. Mhm. Und man nicht möchte, dass sich Selbstständige der Kasse gegenüber arm rechnen.
Ja.
Das führt dann dazu, dass solche Menschen in der Praxis von Herrn Dr. Denker vorstellig werden müssen, weil sie sich den GKV-Beitrag nicht mehr leisten können. Können sie ihn sich nicht mehr leisten, wird er ihnen nur gestundet. Ja. Das heißt, sie sammeln dann auch noch Schulden auf.
Jede Menge.
Sprich, ich bin hier wirklich der Auffassung, dass man hier sehr zügig sich überlegen muss, dass man wegkommen muss von diesen fiktiven Mindesteinnahmen pro Monat. Mhm. Und zum Zweiten, dass man insgesamt ernsthaft sich nochmal überlegen muss, wie geht man eigentlich mit Beiträgen, die nicht bezahlt werden konnten, in Zukunft um. Nochmal sozusagen ein Erlass mit Stichtag, so wie das ja schon mal der Fall gewesen ist, oder müssen die regelhaft durch Steuermittel aufgefangen werden? Ich glaube, dass man hier ernsthaft nochmal sehr lange, sehr intensiv drüber nachdenken muss, um nicht eine neue Armut zu erzeugen oder eine neue Armutslücke zu erzeugen bei Menschen, die eigentlich in der Mitte der Gesellschaft stehen.
Hm. Banken können wir retten, das haben wir alle gesehen in der großen Bankenkrise, ja. Aber Menschen können wir nicht retten. Wäre da nicht ein Gesundheitsfonds quasi für gestrandete Existenzen nicht auch was, Herr Denker?
Es ist schwierig, etwas vorzuschlagen. Wir hatten ja mal die Idee, die aber politisch gar nicht durchschlägt, dass wir eine Grundversicherung für jedermann haben wollten. Das ist dann politisch so gedeutet worden, dass es vielleicht eine Bürgerversicherung sei. Und das mögen einige Parteien dann nicht hören. Mhm. So ist es aber nicht gemeint. Wir meinen eine Grundversicherung für wirklich lebensbedrohliche Zustände oder Notfälle, dass da jedermann versichert sei. Und das hat sich politisch aber nicht durchsetzen lassen. Wir haben mal vor Jahren, als wir Katastrophenalarm gegeben haben, als wir merkten, der Mittelstand schmiert uns ab, da haben wir gefordert einen Rettungsschirm. Wie man die Banken rettet, so müsste man auch Kranke retten können. Ja. Wie die Konstruktion nachher sein sollte, geht über das Horizont als Mediziner ist deutlich hinaus. Das ist so kompliziert, aber da müssen die Volkswirtschaftler eventuell ran.
Wir haben viel über eine Gruppe von Menschen erfahren, für die es nicht selbstverständlich ist, zum Arzt zu gehen und die sich auch schämen. Und trotzdem genauso dringend Hilfe brauchen wie alle anderen Menschen auch. Und vor allem, dass der Sozialstaat natürlich auch deutlich mehr in der Verantwortung stehen muss, um diesen Menschen zu helfen. Herr Gaag, womit gehen Sie heute nach Hause nach diesen 2 Stunden?
Mit dem festen Vorsatz, das zu tun, was ich eigentlich schon seit vielen Jahren in der Sozial- und Gesundheitspolitik versuche, nämlich mit weniger ideologischen Scheuklappen, was die einzelnen politischen Instrumente zur Lösung offenkundiger sozialer und gesundheitspolitischer Probleme anbelangt, pragmatische Lösungen für die Menschen zu suchen, die der ganz besonderen Unterstützung unseres sozialen Rechtsstaates bedürfen. Ganz konkret heißt das für mich auch für die anstehenden Koalitionsverhandlungen auf der Bundesebene nochmal mit allem Nachdruck darauf hinzuweisen. Wir sprechen hier über mindestens 500.000 Menschen, die in Deutschland leben, die keine Krankenversicherung haben. Mhm. Das mag dem einen oder anderen angesichts der Tatsache, dass wir 82 Millionen Einwohner haben, nicht besonders hoch erscheinen. Ich glaube, dass sich dieser Sozialstaat auch immer daran messen lassen muss, wie geht er eigentlich mit seinen Schwächsten um, und dass es sehr wohl ein Thema für gesundheitspolitische Koalitionsverhandlungen sein wird, weil wir dürfen es nicht zulassen, dass sich ein Teil der Gesellschaft nicht versorgt fühlt, nicht ernst genommen fühlt, und wir dürfen uns dann auch nicht ständig um die Ohren hauen oder uns darüber wundern, dass Menschen, die sich abgehängt fühlen, sich im Zweifel Parteien zuwenden, die wir weder in den Landesparlamenten noch im Deutschen Bundestag sitzen sehen wollen. Und vor dem Hintergrund hoffe ich, dass es gelingt, dem politisch richtigen Grundsatz, der 2007 gelegt wurde, nämlich dass kein Mensch, der in Deutschland lebt, keine Krankenversicherung haben darf, dass wir in der kommenden Legislaturperiode des Deutschen Bundestages hier auch tatsächlich mehr Menschen wieder den Weg zurück in eine Krankenversicherung ebnen können.
Okay, dann wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg bei den Koalitionsverhandlungen. Frau Gritzka, Sie sind mit dem Gesundheitsmobil in Lübeck unterwegs, ganz tolles Projekt. Wie kann man Informationen über Sie bekommen, beziehungsweise wie kann man Sie unterstützen, wenn man das jetzt gerne möchte?
Einmal übers Internet. Wir haben eine Homepage, www.gesundheitsmobil.org. Mhm. Wir sind auf Facebook vertreten, Gesundheitsmobil Lübeck. Und dann ganz normal über unsere Adresse und Telefonnummer.
Okay, und Spenden und ehrenamtliche Helfer sind bei Ihnen natürlich herzlich willkommen.
Sehr gerne.
Mhm. Herr Denker, auch nochmal bei Ihnen. Wie kann man Sie erreichen? Wie kann man Sie unterstützen?
Natürlich haben wir auch eine Homepage, ganz einfach, Praxis ohne Grenzen in einem Wort.de. Und dort finden Sie alle weiteren Informationen, die Sie benötigen, beziehungsweise rufen Sie mich einfach an, wenn Sie Fragen haben. Ich bin immer am Telefon zu erreichen. Bis auf die Zeit von 13 bis 15 Uhr, da ist Konferenzpause, aber sonst können Sie mich sonn- und feiertags gerne mal kontaktieren.
Wunderbar. Dann sage ich ganz herzlichen Dank. Toll, dass Sie hier waren. Toll, dass Sie so eine tollen Projekte auf den Weg gebracht haben und die auch weiterhin aktiv unterstützen. Und auch, dass Sie vor allen Dingen die Zeit heute Abend gefunden haben, hierher zu kommen in die Sendung. Und ich hoffe, dass wir es geschafft haben, der Bevölkerung etwas größeres Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen. Sei es, dass jemand, der bisher Angst hatte, zum Arzt zu gehen, sich bei ihren Projekten meldet, oder auch, dass Menschen sich ehrenamtlich engagieren wollen, weil sie jetzt gesagt haben, Mensch, das ist eine tolle Sache, dafür möchte ich gerne eintreten.